Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Malte Brockstermann. Ich bin Associate Partner bei Barrels und verantwortlich für unseren Bereich Barrels Digital Ventures in Berlin.
Und Sie sind ein Spezialist für die Automobilindustrie. Sie sind ein Beratungsunternehmen für die Automobilindustrie. Die Autoindustrie ist eine Schlüsselindustrie für Deutschland. Sie liefert Top-Produkte ab, in der Regel auch zu Top-Preisen, benötigt aber auch viel Geld, nicht nur um die derzeitigen Probleme zu lösen, da gibt es ja einige. Anleger haben jetzt, und das ist neu, eine Möglichkeit hier zu profitieren. Dazu gleich mehr. Zunächst einmal gewissermaßen zum Warmlaufen. Herr Boxermann, ich habe heute eine Schlagzeile gelesen bei Spiegel. Wie Chinas Autoindustrie in Europa angreift. Die NIO, Link, BYD. Und da habe ich ein Zitat gefunden und das hat mich gefesselt. Das Ding macht mir echt Angst. Zitat Ende. Das sagte ein deutscher Automanager bei der Europapremiere des NIO ET7. Wovor hat der Mann da so Angst?
Das ist eine sehr interessante Frage. Und man muss natürlich immer denjenigen, der das Zitat gebracht hat, in den Mittelpunkt stellen und vielleicht auch verstehen. Es ist grundsätzlich so, dass man feststellen kann, der europäische Markt ist für chinesische OEMs oder Hersteller von Autos aus China ein sehr wichtiges Ziel, weshalb man auch den Schub in den europäischen Markt von chinesischen OEMs in der Vergangenheit stark festgestellt hat. Und Themen, die in der Vergangenheit mal der Fall waren, nämlich Qualität nicht so gut oder nicht auf Augenhöhe mit denen der Produkte, die wir hier gut kennen und auch stolz drauf sein können, ist weniger ein Problem geworden. Und die chinesischen Hersteller haben das Thema Kundenzentriertheit, also sich wirklich am Fahrer, am Besitzer und Nutzer des Autos zu orientieren, auf die Bedürfnisse ganz konkret einzugehen, die sich auf die Fahnen geschrieben. Und wenn man dann überlegt, dass da natürlich auch relevante Stückzahlen hinterhängen und das klare Interesse, einen neuen Wachstumsmarkt aufzumachen aus chinesischer Sicht, dann ist das durchaus was man aus europäischer Perspektive im Auge behalten muss. Und so ordne ich auch das Zitat ein.
ET7 von NIO, eine Luxuslimousine, ich sagte es, aber aus dem Bereich E-Mobilität. Also ein Elektroauto, könnte man ganz, ganz platt sagen. Bislang kam ja autotechnisch aus China nur heiße Luft. Brilliance, Chang'an, Byton, also irgendwie außer den absoluten Experten kennt das ja kein Mensch. Das sind alles Flops, die gibt es nicht mehr. Warum jetzt das Thema Elektromobilität? Warum starten die da so durch? Liegt das nur an dem Thema Lieferfähigkeit?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das liegt natürlich an Lieferfähigkeit auf der einen Seite. Es liegt aber auch daran, dass die Geschwindigkeit, mit der Modelle auf den Markt kommen, konkret Elektrofahrzeuge in Europa was ist, wo die OEMs sich stellenweise schwer getan haben. Da ist natürlich jetzt viel passiert und das ist auch eine Welle, die anrollt und hohe Geschwindigkeit hat. Aber es ist gerade über Themen, die wir als Barrels auch sehr wichtig erachten für Automobilhersteller, nämlich die richtigen Partnerschaften, jetzt die Möglichkeit für die chinesischen OEMs natürlich auch Fahrzeuge zu platzieren. Die Ambitionen dazu haben und das dann in die Tat umzusetzen, stehen aber auch nochmal auf zwei unterschiedlichen Blättern. Und wenn man dann die Medien verfolgt, wo große Partnerschaften angekündigt werden, auch von chinesischen Playern, beispielsweise mit Sixt als relevanter Player im Bereich der Vermietfahrzeuge, ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Am Ende des Tages wird es in der Zukunft viel stärker um die Frage gehen, wie komme ich von A nach B? Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Modi, die da eine Rolle spielen. Deswegen schauen wir jetzt auch nicht nur auf das Thema Automobil, sondern Mobilität in Summe und die richtigen Partnerschaften zu knüpfen, um jetzt am Beispiel der chinesischen OEMs dann auch Fahrzeuge in Europa platzieren zu können, ist definitiv ein erfolgskritischer Schritt. Denn was die chinesischen OEMs, die nach Europa kommen wollen, von den heimischen unterscheidet, ist natürlich das Verkaufsnetzwerk, das Servicenetzwerk, das, was man so kennt, weil man die Autohäuser in Europa und in Deutschland sieht, das haben neue Player natürlich nicht. Und das ist sehr kostenintensiv, das ist auch was Zeit braucht aufzubauen. Und wenn ich aus Kundenperspektive dann aber ein Fahrzeug kaufen möchte und es auch gewartet haben will, dann muss ich genau diese Partnerschaften identifizieren, um die richtigen Anlaufstellen dafür zu haben. Sonst wird das auch den chinesischen OEMs schwerfallen.
Ja, die kommen ja auch mit ganz interessanten Servicegedanken wie die Swap-Batterie. Das heißt, man muss die nicht mehr abends irgendwie an eine Ladestation hängen, sondern man fährt, wie man klassisch zum Tanken fährt, fährt man an die Station, Batterie raus, geladene Batterie rein und fertig. Und die setzen noch eins drauf und sagen, also pass auf, 2 Ladungen im Monat gehen auf uns. Also da tut man sich schon irgendwo schwer, die heimischen Produkte entsprechend wertzuschätzen.
Ich glaube, dass dieses Batterieswapping, was Sie gerade angesprochen haben, kennt man ja heutzutage vor allem aus dem Mikromobilitätsbereich, ne, wo die Roller auf der Straße stehen und dann abends im Endeffekt Batterien ausgetauscht werden. Vorher waren das die ganzen Roller. Bis das in der Fläche Einzug hält, glaube ich, müssen noch ein paar Schritte gegangen werden. Das heißt, der Fokus in der Industrie auf die richtigen Produktpaletten und auch das richtige Angebot im Sinne elektrifizierte Mobilität vor Kunde ist nach wie vor der Fokus. Da stufe ich das Thema Swappable Batteries auf jeden Fall als nicht erste Priorität ein.
Also man hat schon so ein bisschen den Eindruck, die heimische Industrie läuft der Konkurrenz so ein bisschen hinterher und stellt sich die Frage, warum hat jetzt eigentlich eine Industrie, die Just-in-Sequence erfunden hat und dafür von der ganzen Welt mehr oder weniger beneidet wird, auf einmal dermaßen Probleme mit Lieferketten, mit Chipsmangel, dass man fast schon in Richtung Abgrund torkelt. Diese Herausforderung der Lieferketten, der müssen sich ja alle OEMs in irgendeiner Weise stellen, nicht nur die in Deutschland, Europa, auch die in China und den USA.
Es ist so, dass Sie vollkommen recht haben. Lieferkettenengpässe, das ist jetzt kein auf ein Unternehmen begrenztes Phänomen. Allein weil die Lieferketten in der Automobilindustrie natürlich eng verzahnt sind, eng getaktet und auch global bestehen. Grundsätzlich muss man sich aber auch keine Gedanken machen, dass deswegen in Deutschland keine Autos mehr verkauft würden. Es ist eher die Frage, wie viele stehen zur Verfügung. Lange Lieferzeiten ist da das Stichwort. Die Fahrzeuge, die es gibt, dafür besteht natürlich nach wie vor Nachfrage. Und aufgrund von Markteintritt von chinesischen Playern müsste man sich jetzt keine Sorgen machen, dass die automatisch nicht mehr verkauft würden. Die Herausforderung wird aber sein, Lieferkettenengpässe so aufzulösen, und das ist dann natürlich auch nach vorne in die Zukunft gerichtetes Thema, dass man da weniger anfällig wird.
Die Automobilindustrie ist ja eine Industrie im Wandel. Also mein erstes Auto, und das ist ja nur auch schon ein paar Tage her, das hatte eine mechanische Tachowelle. Ich weiß nicht, wie alt Sie sind, ob Sie das überhaupt noch kennen. Heute sind ja die Autos mit Elektronik vollgepackt. Früher haben sich die Hersteller, um das mal konkret zu machen, gekloppt um den Anspruch, wir bauen die besten Motoren. Und wie sieht es heute aus?
Heutzutage muss man ganz klar sagen, dass die Exzellenz, gute Autos zu bauen, nach wie vor wichtig ist und auch eins der entscheidenden Kriterien. Das, was aber unter, in Anführungszeichen, der Haube dann passiert, wird viel, viel, viel mehr durch Software gesteuert, als das früher der Fall war. Wenn man den Ball jetzt noch ein Stück weiter wegwirft und 5, 6 Jahre in die Zukunft schaut, dann ist die, wir nennen das EE, steht für Elektrik-Elektronik-Architektur, die ein Fahrzeug bestimmt, eine ganz andere, als das noch heutzutage der Fall ist. Wo ganz viele kleine Steuergeräte, die beispielsweise den Fensterheber kontrollieren oder auch einen Tempomaten, durch einen Zentralrechner ersetzt werden, der wiederum softwaregesteuert ist. Und die Kompetenz der Zukunft wird sein, die richtige Software für das eigene Produkt zu entwickeln.
Also dieser Wandel in der Automobilindustrie, der kostet natürlich Geld, ordentlich. Und beim Wettbewerb um Investoren, wir nennen sie auch Aktionäre, sind Sie jetzt einen neuen Weg gegangen.
Wir haben vor, ich sag mal, 2 Jahren in der Firma mit einem unserer Geschäftsführer, dem Jan Burgert, eine Idee diskutiert. Wie wäre das denn, wenn es ein Barometer der Automobil- und Mobilitätsindustrie gäbe, das wirklich die Industrie so widerspiegelt, wie wir sie als Industrie- und Domänen fokussierte Menschen wahrnehmen? Die Idee, die dabei geboren wurde, die rauskam, war, einen Aktienindex aufzusetzen, der, ich sag mal, 100 besten Unternehmen auswählt. Und das sowohl aus einer strategischen Sicht, aus einer finanziellen Sicht, aus einer Sicht, wie sie von Investoren wahrgenommen werden und auch aus einer Sicht, wie sie innerhalb der automobilen Wertschöpfungskette oder der Welt zusammenarbeiten. Und was als Marketingidee gestartet ist, ist mittlerweile ein Index, den wir mit unserem Expertenwissen und auch dem Expertenwissen von einem Partner von uns, Leanwell, einem Equity Research Institute, auf die Beine gestellt haben und im Endeffekt die globale automobile Wertschöpfungskette widerspiegelt und vor allem Zukunftstrends darin abbildet. Ich glaube, was uns unterscheidet in unserer Denkweise ist, dass wir nicht nur auf die größten Unternehmen draufschauen, also das, was man kennt, wo die Marktkapitalisierung dann einfach ein Riesengewicht ausmachen würde, sondern auf die, die das größte Wertversprechen haben, also wo die Strategie passt, wo das Portfolio passt, sodass wir die 100 besten Komponenten auswählen und in unserem Index nachhalten, sodass jeder, der Interesse daran hat, sagen kann, jetzt habe ich einen Barometer, das die Industrie in Summe widerspiegelt. Nicht nur den Teilbereich, den ich kenne, oder die Marke, die ich gerne mag, oder das Land, in dem ich wohne.
Die globale automobile Wertschöpfungskette in einer Hand, in einem Index sozusagen. Was hat der Anleger davon? Wie kann er da investieren?
Es gibt durch WisdomTree mittlerweile einen ETF, der darauf aufgelegt ist und diesen Index trackt. Das heißt, das ist ein Finanzmarktprodukt, wo man als Anleger sich darüber informieren und dann auch eine Entscheidung treffen kann, ob das interessant ist. Und was den Unterschied in unserem Index darstellt, ist, dass wir uns wirklich Zulieferer anschauen, die Hersteller, die beim Thema Auto gefühlt immer im Vordergrund stehen, aber auch das, was nach der Herstellung und dem Verkauf des Fahrzeugs eine Rolle spielt, nämlich Autohäuser, wir nennen das Retailer, sowie Mobility Service Provider und Infrastruktur Provider, weil das Thema Elektromobilität hatten wir gerade, Ladesäuleninfrastruktur natürlich immer wichtiger wird und es auch da Unternehmen gibt, die man vielleicht aus Autosicht nicht direkt auf dem Schirm hat, wenn man sich über Anlagemöglichkeiten informieren will.
Ich habe gerade überlegt, weil Sie sagten, die 100 größten, also allein mit Automobilhersteller kommt man ja da wirklich nicht weit. Also das scheint so das große Ganze zu sein. Wenn ich Index höre und Anlagemöglichkeit, dann habe ich irgendwo die Anlageberater, die Vermögensverwalter im Hinterkopf oder die ETF-Anbieter, die jetzt hier auf Performance so etwas dann trimmen. Ist das Ihr Ansatz gewesen? Vermutlich nein.
Nee, wir sind ehrlicherweise gar nicht aus der Perspektive, das muss jetzt einen gewissen Profit abwerfen, daran gegangen, sondern wirklich, wir haben uns überlegt, wenn wir objektiv darstellen wollen, was die besten Unternehmen sind, was für Richtlinien sind dafür relevant. Das bedeutet, das muss natürlich objektiv bewertbar sein, auch quantifizierbar und es muss gewisse Elemente der automobilen Welt widerspiegeln. Also das ist aus unserer Sicht sind dann nur Unternehmen drin, die 50% oder mehr ihres Umsatzes in der Automobil- und Mobilitätsindustrie erwirtschaften. Da sind auch Unternehmen von den fünf verschiedenen Segmenten drin und wie gesagt weltweit. Das heißt, viele Unternehmen, die man, wenn man aus einer deutschen Sicht auf den Markt draufschaut, vielleicht nicht auf dem Schirm hätte, weil sie eben in Ländern liegen wie in Korea oder in China, in Japan, beziehungsweise vielleicht auch in Nordamerika, was ein Stück weiter weg ist, wo es viele Unternehmen gibt, die dem deutschen Anleger nicht sofort ins Gedächtnis kommen, wenn er an Auto denkt.
Sie sind jetzt nicht traurig, wenn da am Ende des Tages so ein bisschen Performance rausspringt.
Das ist so. Wir sind da natürlich, wir sind auf die Idee und auch den Weg, den das genommen hat, natürlich auch ein Stück weit stolz. Und wenn man die Performance dann misst von unserem Index im Vergleich zum Markt, dann hat das definitiv einen soliden Wert hingelegt, sage ich mal so, mit dem wir uns auch nicht verstecken müssen. Man muss aber dazu sagen, dass das natürlich der Verdienst der Unternehmen ist, die wir dann in dem Index drin haben, nicht der von Barron's.
Was hat jetzt Barrels davon? Ich kann mir vorstellen, das macht man nicht einfach mal so in der Kaffeepause, da die 100 werthaltigsten Unternehmen der globalen automobilen Wertschöpfungskette zu finden. Also, Sie sind ja Beratungsunternehmen für die Autoindustrie und kein Anlageberater. Aber was ist Ihr Benefit dann davon?
Für uns ist das als Firma wichtig, sich über Fragen Gedanken zu machen und auch Antworten und teilweise auch Ansätze zu definieren, die uns dabei helfen, die Fragestellung unserer Kunden wiederum zu beantworten. Berater auf Augenhöhe sein zu können, wie Sie es gerade schon sagten. Dafür muss man die Zeit nutzen, um über diese Probleme aber auch nachzudenken und Lösungen zu schaffen. Für uns deswegen ist der Benefit, dass wir den Kapitalbedarf und auch die Art und Weise, wie ich die Performance in ganz vielen verschiedenen Attributen messen kann, um das am Kapitalmarkt wiederzuspiegeln, dass wir das wirklich produktisiert haben. Und ich glaube, wenn Sie nach dem Benefit fragen, deswegen mit unseren Kunden in der Auto- und Mobilitätsindustrie über das Thema, wie stehen Sie denn im Vergleich zum relevanten Wettbewerb da, auch aus nochmal einer ganz anderen Sicht sprechen zu können und Kollegen und Kolleginnen dabei zu helfen, das besser zu machen, das ist unser Ziel.
Der Index ging vor wenigen Wochen an Start und wenige Tage vor dem doch medial sehr stark begleiteten IPO von Porsche. Warum? War das so geplant oder war das jetzt endlich so ein Lucky Punch?
Das hat mit dem Timing des Produkts und des Listings einfach gut zusammengepasst. Mit einem kleinen Schmunzeln muss man natürlich sagen, wenn das dazu geführt hat, dass die IPO von Porsche noch besser gelaufen ist, als man das antizipiert hat, dann ist es natürlich schön, aber in Summe war es vom Timing einfach ein guter Zufall. Persönlich ist jetzt, ich glaube, Porsche seitdem knapp 20% zugelegt. Vielleicht einfach glückliche Fügung gewesen, nicht nur für Barrels, sondern auch für die Kollegen. Freuen wir uns natürlich drüber.
Die globale automobile Wertschöpfungskette in einer Hand, in einem Index, der Barrels Automobility Index. Ich sage Dankeschön, Malte Borgstermann von Barrels, und schöne Grüße nach Berlin in dem Fall, oder?
Vielen Dank.
Börsenradio Network AG.